Herzlich willkommen zum Kulinarikast. Diesmal aus Preußisch Oldendorf, was ja ganz in der Nähe von Hille liegt. Und natürlich ist er wieder dabei, der Sven. Hallo.
Hallo Kai. Ja, Preußisch Oldendorf, das einzige Dorf, das sich eine Armee hält, oder wie war das?
Tatsächlich, wegen der Preußen meinst du? Ja.
Kommt das von den Preußen?
Es gibt noch ein, gar nicht so weit entfernt, ein Hessisch-Oldendorf, glaube ich.
So, ja, und es gibt ja auch noch Preußisch-Ströhlen, das ist auch nicht so weit
von. Aha, also das Preußisch ist vermutlich nur, um die verschiedenen Oldendorfs voneinander zu trennen, zu unterscheiden.
Wahrscheinlich. Ja, wir machen heute was ganz Preußisches.
Sushi. Genau.
Genau, wir machen nämlich, also das ist jetzt wahrscheinlich erstmal so der letzte Teil unserer Japan-Asia-Trilogie ist es dann quasi. Mhm. Wobei wir das wahrscheinlich auch in zwei Teilen machen müssen. Wir machen nämlich heute, wie eben schon gesagt, Sushi. Und wir haben eben kurz durchgesprochen, was wir denn heute davon so besprechen wollen. Und wir werden wahrscheinlich nicht allzu sehr auf die Fillings und auf die Toppings kommen können, wie wir das machen müssen, weil der Reis einfach auch schon so viel.
Genau. Wir fangen einfach vorne bei dem Thema an und gucken, wie weit wir so in einer überschaubaren Zeit kommen und werden dann vielleicht nochmal eine Ergänzung machen, wo wir dann auch auf die Techniken eingehen, wie man es selber macht und so. Denn heute hat es leider nicht sollen sein, dass wir welche machen. Das war eigentlich geplant und wir haben hier auch gekochten Reis stehen, was ganz gut ist, weil wir ja auf das Thema kommen werden. Aber Sven, du hast fertige Sushi mitgebracht. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe einige Sorten auch schon probiert, aber du hast mal deine Favorites mitgebracht.
Nee, das ist nicht richtig.
Okay.
Aber einfach, also um das ganz klar zu sagen, ich habe hier einen Favorite, der ist wirklich super geil. Mhm. Das, was hier auf dem Tisch steht, spiegelt auch so meine Sushi-Erfahrung, die ich bis jetzt habe. Und ich habe einfach mal drei Sorten oder drei Bezugsquellen rausgesucht, wo wir sicher sein können, dass jeder drankommt, um in dieses Thema einsteigen zu können. Weil wie muss denn ein gutes Sushi sein? Woran erkenne ich ein gutes und ein schlechtes Sushi? Finde ich, kann man aus dem Stand raus schwer erkennen. Mhm. Wenn man keine Ahnung davon hat, finde ich es bei Risotto ja auch so.
Das stimmt, ja.
Und ich wollte halt, dass die Hörer das Gleiche essen könnten, wenn sie denn wollten, dann zu merken, so schmeckt also schlechtes Sushi und so schmeckt schon ziemlich gutes Sushi. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir richtig geiles Sushi hier stehen haben, aber schon ganz ordentliches haben wir hier auch mit dabei. Mhm. Ich habe natürlich auch noch Reis mitgebracht. Ich muss dazu sagen, es ist der zweite Versuch meinerseits Sushi-Reis zu kochen und er ist grandios gescheitert. Ich habe ihn mitgebracht, weil wir aus Fehlern oder ich aus Fehlern immer ganz gut lernen kann, so was ist hier falsch gelaufen. Du hast ja auch Reis gekocht, wie du eben schon sagtest, du möchtest welches machen. Das holen wir auf jeden Fall nochmal nach und dann werden wir da auch schöne Fotos machen. Wir werden uns da wohl mal auch einen Tag Zeit nehmen müssen, einfach um, ja, bitte nimm die Antennenstäbchen.
Habe ich heute schon zum ersten Mal gesehen, sehr witzig. Hey, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf.
Es gibt einen Quatsch.
Ja.
Um dann zu zeigen, so auch mal so ein schönes Bild zu erstellen, welche Formen von Sushi es gibt. Wir sprechen da gleich aber auch immer rüber. Mhm. Du hast auch Reis gemacht und das können wir dann auch gleich mal vergleichen.
Mhm. Du hast deinen gestern gemacht oder heute Morgen?
Nee, gestern. Heute Morgen bin ich nicht zugekommen. Ich wollte gestern auch schon nochmal gucken, dass ich den vielleicht geiler hinkriege und ist halt nicht geil geworden. Es ist echt der schlechteste Sushi-Reis, den ich gegessen habe.
Nur verurteile den armen Reis, man nicht im Vorfeld.
Da kann der Reis ja nichts für. Ich habe mitgebracht einmal Sushi vom Aldi, einmal Sushi vom Lidl, einmal Sushi aus dem E-Center. Da gibt es jetzt so eine kleine Sushi-Küche. Die machen da frisch Sushi. Die haben da auch aufgetaute Ware. Das ist dann aber nicht das Sushi, sondern Teriyaki-Spieße, Hinter-Teriyaki-Spieße oder ich glaube Gyoza sind das, die sie da auch stehen haben.
Ja, die hatte ich auch schon mal probiert. Die waren nicht so gut wie die du gemacht hast.
Nee, die waren irgendwie trocken aus.
Ja, genau. Die wahrscheinlich sind die halt mehrmals erhitzt. Also schon mal vorbereitet, dann gekocht und dann in diese Schachtel. Die haben halt zu viel gelitten, dass sie wirklich gut sein können.
Die sind nicht wirklich gut. Aber das Sushi ist wirklich ausgesprochen. Es ist super schön, sich das auch einfach anzugucken. Ich finde, das ist im Einkaufsladen gucken ist ja auch immer eine schöne Inspirationsquelle.
Ja.
Ob das jetzt für Rezepte ist, wenn ich mir Packungsinhalte, Zutaten angucke, oder ob ich mir halt gerade bei einem guten Sushi-Hersteller das Sushi angucke. Was ich hier auch schon ganz, ganz spannend finde, ist, wenn du dir das anguckst, wie unterschiedlich geil das aussieht.
Ja.
Gerade auch von den Schnittkanten.
Auf jeden Fall. Ich wollte noch sagen, wo du jetzt gerade beim E-Center warst, ist, die gleiche Kette ist auch im Marktkauf. Die Edeka und Marktkauf gehören ja zusammen. Von daher haben die Überschneidungen in dem Marktkauf, in dem das relativ neu war, wo ich jetzt bis vor kurzem gewohnt habe, hatten sie auch ein Probiertisch, so ein ja. Tablett, weil ja doch viele Leute Sushi doch noch nicht kennen, obwohl es ja mittlerweile schon zur üblichen Imbiss-Tradition hier auch mitgehört, aber man konnte das immer probieren und wie gesagt, also die, wo du jetzt auch sagtest, das ist deine Lieblingssorte, fand ich jetzt handwerklich und auch wie von der Frische und Qualität bisher am besten, aber die anderen, muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch noch nicht probiert. Gut. Müssen wir dann mal nachholen heute.
Dann würde ich sagen, ich habe Hunger, ich habe noch nichts gegessen.
Ich habe auch noch nicht gefrühstückt.
Das ist eine Folge, in der wird gegessen. Wer das nicht ertragen kann, ja, ist halt so, kann ich nicht ändern. Wer das mag.
Wir versuchen möglichst lautarm, das zu verspeisen.
Ah, ich dachte, du sagst, wir versuchen es möglichst laut zu machen. Das ist halt so. Ja, viel Spaß bei der Folge und wie gesagt, es wird davon auf jeden Fall einen zweiten Teil nochmal geben. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Du hast ja schon die Ausziehstäbchen in der Hand, ne? Ganz schlimm.
Gut, wir fangen mal mit den Maki an.
Wir fangen erstmal damit an, wie man Sushi überhaupt isst. Das ist ja, also erstmal diese Ausziehstäbchen, die in der Lidl-Packung, das ist so eine Big Box, da sind für zwei Leute Stäbchen dabei. Die gehen gar nicht. Ja, die einfach, die kann man gar nicht in der Hand halten. Die sind viel zu kurz. Halb Plastik, halb Holz. Hätte man, weil die Packung es auch einfach hergibt, einfach auch komplett was Holz machen. Guck mal.
Ja, würde reinpassen. Aber es ist jetzt wahrscheinlich ein Materialersparnis, dass das Holz hier, des Bambuszeugs oder so, noch teurer ist als der Kunststoff, das Kunststoffröhrchen, aber.
Oh, das ist Buche.
Keine Ahnung, also.
Ja, kann ich dir sagen, das ist Buche. Ich finde das echt, also überflüssig. Kann man gleich wegschmeißen. Überflüssig auch deshalb, weil du Sushi eigentlich auch mit den Händen isst, ne?
Genau.
Nicht jedes. Zum Beispiel hier haben wir eine Sorte mit Fischeiern, die ist natürlich nicht schön mit Händen zu essen, weil die Fischeier an den Händen kleben. Mhm. Aber prinzipiell kannst du eigentlich alles Sushi mit den Händen essen.
Weißt du, was das hier ist? Das sieht auch so mit Schichten.
Nee.
Ist das vielleicht Tofu?
Es steht hinten zwar drauf, was alles an Zutaten drin ist, aber nicht die einzelnen Rollen. Das heißt, wir können da gleich mal gucken, weil den Rest kann man, glaube ich, ganz gut erkennen.
Also ich würde vorschlagen, wir probieren in aufsteigender Reihenfolge, zumindest jetzt nach optischem Eindruck. Und dann macht jetzt das Lidl.
Dann müssen wir erst den Reis essen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Okay.
Dafür nehme ich auch die Stäbchen.
Okay. Jetzt habe ich hier natürlich schon den Wasabi dran.
Boah. Boah, ist das schlecht. Das ist der Reis, den ich gekocht habe.
Der hat jetzt sehr viel Biss.
Ja, das hast du sehr nett ausgedrückt. Der hat total ekelhaft viel Säure. Total viel Biss. Der ist auch zu matschig außen.
Hast du den im Topf gekocht oder gedämpft? Oder?
Also ich habe den exakt nach der Zubereitungsart, die auf der Verpackung stand, gekocht. Das war jetzt, muss ich fairerweise sagen, auch Lidl oder Aldi Reis. Aber richtiger Sushi-Reis. Und ich finde, von den Körnern her ist der eigentlich auch ganz schön.
Ja.
Der ist halt scheiße gekocht. Und ich habe den erstmal habe ich ihn gewaschen. Das ist ja ganz wichtig, damit die Stärke außen abgeht. Und zwar wäschst du den ja so lange, bis das Wasser wirklich klar ist.
Habe ich nie durchgehalten, weil ich glaube, da brauchst du 150 Liter Wasser, bis das wirklich klar ist.
Okay.
Keine Ahnung.
Hast du schon mal, wie heißt es, in Seitan gemacht?
Nee, aber ich weiß grundsätzlich, wie das geht. Da wird ja auch Mehl irgendwie ausgewaschen, ne, bis nur das Protein übrig bleibt.
Du machst einen Weizenteig und knetest den und wäschst den nachher aus. Das ist auch eine Scheißarbeit. Gut, ich habe jetzt nicht mit dem Mikroskop geguckt, aber es schien doch schon sehr, sehr klar zu sein,
okay, das Wasser.
Dann habe ich den ein bisschen abtropfen lassen, habe ihn das waren 250 Gramm Reis mit 450 Milliliter Wasser aufgesetzt, aufkochen lassen, Deckel drauf, dann auf niedrigste Stufe war da vielleicht so, ich hätte vielleicht auf Stufe 2 gemusst, deshalb ist der auch noch so, so hat der noch so viel Feuchtigkeit und ist noch sehr bissfest. Hab dann anschließend nach circa 10 Minuten, nein, noch 2 Minuten draufgelegt, weil noch Flüssigkeit drin war. Herd ausgemacht, Tuch drauf, das Tuch halt, damit er warm bleibt, aber die Feuchtigkeit noch im Tuch gefangen bleibt. Und anschließend in eine große Schüssel, auch aufge, also ich habe so einen Holzpfannenwender
geschnitzt
und bin da ein paar Mal durch, um den aufzulockern, um halt diese Furchen zu haben. Hab ihn sogar
damit gefädelt. Du nicht nachher einen Kloß hast, so.
Ja, vor allem, damit er mehr abdampfen kann, dass er schneller auskühlt. Hab dann sogar noch gewedelt mit einem
selbstgebundenen. Ja, so machen die Japaner das auch, mit so einem Fächer dann noch das ein bisschen kühlen.
Genau. Und hab dann auch den Reisessig, das waren, jetzt lass mich mal lügen, 50 Milliliter Reisessig, ein Teelöffel Zucker und ein halber Teelöffel Salz. Das vermengst du und das dann drauf durchrühren und dann halt auch gewedelt. Der ist halt scheiße.
Ja, also die eine Sache ist natürlich, dass der in über Nacht im Kühlschrank war, was grundsätzlich eine gute Sache ist, um Reis aufzubewahren. Ich hatte jetzt gestern nochmal nachgelesen, ich hatte vor Ewigkeiten mal gehört, dass Reis, wenn man ihn aufbewahrt, irgendwie schädlich oder ungesund sein soll und wollte wissen, was genau dahinter steckt. Es liegt aber, wie zum Beispiel auch beim Spinat, an der Lagerung. Wenn du den jetzt kochst und dann im Topf so draußen stehen lässt, der Reis enthält ja relativ viele Keime von Natur aus und der kann halt, gerade wenn du es im Sommer so auf dem Herd stehen lässt, auch anfangen zu gären. Ne? Ja,
aber das riechst du dann auch schnell, ne?
Das riechst du und schmeckst du vor allen Dingen. Aber jetzt vorausgesetzt, es ist jetzt mal so an der Schwelle, wo es jetzt gerade umschlägt, kann das doch schon, glaube ich, ganz gut auf den Magen schlagen, wenn man es dann trotzdem isst. Also grundsätzlich gilt bei Reis, wenn man den gekocht hat und am nächsten Tag nochmal verwenden möchte, auf jeden Fall kühl lagern im Kühlschrank oder in einer kühlen Kammer, im Keller vielleicht, wenn er gut kühl ist, damit sich da eben so einfache Hefen und Bakterien und so nicht drin vermehren über Nacht.
Oh, das finde ich so schön. Kai, du sagst vermehren, nicht entstehen, du sagst vermehren, weil sie sind ja...
Die sind schon auf dem Reis, wenn du ihn... Und die überleben dann teilweise auch das Kochen. Also Kochen ist natürlich, reduziert die Keimzahl, aber es soll wohl so sein, dass die dann eben teilweise auch den Kochprozess überstehen.
Ja, 100% ist halt schwierig zu erreichen.
Mhm.
Ja, also er ist definitiv viel zu bissfest. Wäre vielleicht fast ein toller Risotto-Reis.
Mhm.
Ich finde, die Säure ist viel zu stark im Vordergrund. Es ist viel zu wenig Süße drin. Also die Balance stimmt überhaupt nicht.
Mhm.
Vom Salz her finde ich, ist er total okay.
Okay.
Braucht er nicht unbedingt mehr. Und es ist halt noch ein Tucken zu viel Feuchtigkeit drin.
Mhm. Ich würd sagen, wie gesagt, das kann eben durch die Lagerung sein, dass der dann also eben nochmal...
Das war gestern auch schon so.
Okay.
Also der hat jetzt, finde ich, zu gestern nicht gelitten.
Also du hast jetzt Verhältnis ungefähr 1:2, also ein Teil Reis, zwei Teile Wasser.
Genau. Ein bisschen weniger Wasser. Mhm. Also 250 Reis, 450 Wasser.
Mhm.
Und wie gesagt, ich habe es extra nach der Packung gemacht, um auch zu gucken, was taugt das Rezept, was da drauf steht.
Ja. Bei dieser Sorte hier, die wir hier stehen haben, ist, glaube ich, das Verhältnis 1:1,5, soweit ich mich erinnere. Ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe.
Ja.
Und das gilt aber dann für Reiskocher. Ich habe das jetzt hier auch im Reiskocher zubereitet. Es kann sein, weil du ja einen Induktionsherd hast, dass du etwas mehr Feuchtigkeit brauchst, weil du es ja nicht mit dieser Quellmethode machen kannst. Der Herd muss ja kontinuierlich anbleiben.
Ja.
Bei so einem E-Herd, der ja auch irgendwie dann heiß bleibt, wenn du ihn ausschaltest, reicht die Resthitze sozusagen, wenn du es einmal aufgekocht hast, Deckel drauf, dann reicht die Resthitze der Herdplatte oder auch jetzt Ceranfeld, um den Reis zu Ende zu garen. Bei einem Induktionsherd, der ja nicht heiß wird, musst du halt dann auf kleinster Stufe das dann irgendwie noch zu Ende garen.
Ja.
Oder du nimmst einen Reiskocher, da ist es halt sowieso automatisiert, dass der holt sich dann so lange Hitze, wie er braucht.
Also das wäre auch, muss ich ehrlich sagen, wäre auch mal so ein Grund für mich zu überlegen, mir einen Reiskocher zu holen. Wobei ich immer noch das eigentlich lieber richtig lernen würde. Aber dafür macht ein Reiskocher, wie noch den Sushi du halt auch isst, mit Sicherheit Sinn.
Ja.
Die kosten ja auch nicht mehr die Welt, ne?
Nee, ich hatte den jetzt hier auch im Angebot gesehen, der war sogar noch runtergesetzt, der kostet unter 10 Euro.
Boah.
Also gerade wenn du jetzt, es gibt natürlich welche für große Familien, aber wenn du 2-3 Leute hast, ja den in der Küche wahrscheinlich gesehen, da kriegst du so was schätze ich jetzt, so 500 Gramm Reis schon mit hin und da kriegst du dann...
Also
fertig. Also wenn du jetzt so 200, 250 Gramm Reis mit dem gleichen Teil ungefähr Wasser nimmst, da kriegst du schon eine Familie mit satt.
Ja, das sind ja schon 250 Gramm. Also ich habe ein bisschen was gegessen, aber nicht viel, weil es hat mich nichts verleitet. Jetzt probiere ich mit der...
Okay, jetzt probieren wir den anderen gleich.
Ah, guck mal, das Gefühl beim Raufpacken ist schon ganz an... Oh, diese Stäbchen sind halt...
Ich kann auch nochmal echte holen. Da ist jetzt kein Salz dran, sage ich gleich vorneweg. Bei asiatischem Reis habe ich irgendwo Hemmungen immer, Salz dran zu tun, obwohl man es sicher machen kann. Da ist jetzt sind zwei Esslöffel von dem Reisessig dran und ein Esslöffel Mirin. Also im Grunde das, was du in deiner Version mit dem Zucker abgebildet hast, habe ich dann eben mit diesem Süßwein gemacht.
Also ich finde, die Konsistenz ist super.
Mhm.
Ja, einen gummigen Biss, das, was du eigentlich auch haben willst. Also da ist kein Mehlkörper mehr hart innen drin. Der klebt auch ganz anders als meiner. Ne? Ganz, also ich finde, aus meiner Laienhaltung, das ist einfach noch viel zu viel Feuchtigkeit. Was mir bei deinem noch ein bisschen fehlt, ist mehr Süße und Säure.
Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht abgeschmeckt. Da ginge sicher noch mehr. Also man schmeckt jetzt quasi nicht raus, dass da Reisessig oder auch Mirin dran ist. Das habe ich jetzt so sozusagen aus der Hüfte geschossen, beziehungsweise war auf beiden Flaschen auch so ein kleiner Spritzspender drauf. Mhm. Wenn ich es jetzt so abgemessen hätte, hätte ich wahrscheinlich schon von vornherein mehr genommen. Das müsste man sicher noch abschmecken oder eben sich ein Rezept raussuchen, wo die exakten Mengen drin sind, dass man es eben gleich, ohne sich ranzutasten, dann hat.
Aber was du halt hier bei dem hast, da schmeckt das Essig so stark.
Und
wenn das wenigstens im Ausgleich mit der Süße ist, dann hast du ja einen schönen kräftigen, aber nicht so ja, wirklich ätzenden Geschmack.
Mhm.
Und hier ist es, obwohl das Aroma, also wie gesagt, was mir da noch fehlt, Säure und Süße, ist es aber angenehm, den zu essen.
Mhm.
Da kannst du ja alleine schon, wenn du dich da noch nicht traust, nachher einfach auch mit der Sojasauce halt ein bisschen die Gäste machen lassen, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Also von der Vollkatastrophe kommen wir schon mal zu einem anständigen Reis. Kochst du den nach Rezept oder guckst du auch eher drauf?
Das habe ich jetzt tatsächlich nach Auge gemacht. Also man weiß ja ungefähr, wie hoch der Reis in dem Behälter steht und nochmal so hoch Wasser drauf. Das heißt, zwischen den Reiskörnern ist auch nochmal Wasser. Das heißt, das 1 zu 1,5 kann man, glaube ich, mit Augenmaß schon gut hinbekommen. Wobei bei den Reiskochern gerade sind ja auch diese Becher dabei oder man nimmt eine Kaffeetasse. Wenn man dann eine Tasse Reis und anderthalb Wasser nimmt, dann hat man es ganz genau. Aber ich habe jetzt schon so oft Reis gekocht, dass ich mir zutraue, das aus dem Handgelenk zu machen.
Ja, wollen wir mal zum nächsten kommen. Ich würde dir tatsächlich erstmal das hier empfehlen.
Okay.
Wir haben hier jetzt ein Sushi, das ist mit Sesam, also das ist eine California Roll, ne?
Mhm.
Hier finde ich, sieht man auch schön, die ist halt gepresst.
Okay.
Du hast halt hinten am Rand auch nochmal Sesam.
Mhm, das
heißt, das ist das Endstück.
Ja.
Finde ich immer sehr schade, dass man sowas dann nicht kriegt.
Die ist jetzt hier mit Thunfisch augenscheinlich.
Ja, würde ich auch sagen.
Also die
du hast, glaube ich, Lachs. Hier ist, glaube ich, Thunfisch und da ist Lachs.
Ah, okay. Aber es ist beides gegarter Fisch, ne? Mhm. Ich probiere mal mit Sojasauce.
Ich finde, das kann man essen.
Mhm.
Oh, hier ist auch schön zu sehen, das ist ein langkörniger Reis und der Reis ist ziemlich kaputt. Zerschnitten, würde ich mal sagen. Zerbrochen vielleicht bei der Zubereitung. Das macht ja Sushi auch nochmal aus. Ist schön kompakt.
Mhm.
Aber ist einfach furztrocken. Ne?
Das stimmt. Das ist mir auch sofort aufgefallen, dass wenn wir weiter probieren, hole ich uns gleich nochmal eine Flasche Wasser. Machen wir eine kurze Pause. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen zu kompakt.
Ja.
Was natürlich bei so einer maschinellen Fertigung, die hier zweifellos Anwendung findet, nicht verwunderlich ist, weil so eine Maschine weiß halt nicht, wann genug ist und dann nimmt man tendenziell etwas mehr Druck vielleicht, damit einem das nicht auseinanderfällt, die ganze Geschichte. Die Wir haben ja davon gesprochen, es gibt ja eine Variante von Sushi, die man auch in der Hand formt. Und da geht es halt darum, so viel Druck auszuüben, dass die Körner aneinander haften und auf jeden Fall nicht auseinanderfallen. Aber man drückt es halt nicht, dass man so eine kompakte Masse hat, sondern dass die einzelnen Reiskörner schon noch unterscheidbar sind voneinander.
Ja. Und das finde ich, das macht halt echt, also der Reis, jetzt mal wirklich abgesehen von der Füllung und allem, die Konsistenz des Reises, was du auch sagst, wie kompakt der gedrückt ist, das werden wir hier gleich merken bei dem wirklich guten Sushi. Das macht so viel Unterschied aus. Da muss man gar nicht mal jetzt irgendwie was mit anfangen können. Das, ich glaube, das kann jeder wirklich ganz einfach merken. Ich würde gleich mal sagen, wir gehen jetzt mal hier über zum Lidl. Das ist jetzt mal so eine Big Box.
Mhm. Da probiere ich mal diesen hier, weil ich schätze, das ist Tofu. Das finde ich interessant.
Das sieht aus wie Zebra.
Koch, ja. Es könnte sein, dass das irgendwie zwei Sorten gemischt sind.
Oder
irgendwie.
Es ist Ei.
Könnte auch Ei sein.
Ne? Ist Ei.
Oh ja. Und es ist tatsächlich auch
süß.
Auch mit Mirin oder Zucker.
Tomagiyaki ist das, glaube ich. Das ist dieses, ja, das wird in viereckigen Pfannen gemacht. Nein, es ist japanisch ist es, ne?
Mhm. Also in China gibt es das auch, aber es ist auf jeden Fall auch eine japanische Sache.
Ist ein Omelette und das wird im Gegensatz zu Omelette bei uns, wir haben ja so diese ja Calzone-mäßigen Omelettes, die so halb rund sind, wie so ein Halbmond so ein bisschen, eine gerade Kante haben, die in einer runden Pfanne gemacht werden. Werden die halt in eckigen Pfannen gemacht und werden dann auch so zusammengerollt. Du hast dann, glaube ich, nachher auch eher so ein viereckiges.
Genau, du hast so einen länglichen Klotz.
Genau. Und wie du eben schon sagtest, das wird halt mit Mirin oder mit, ich weiß nicht, ob Essig auch mit reinkommt.
Habe ich auch schon gesehen, ja.
Wird es gewürzt. Und ich muss sagen, das ist wirklich lecker hier.
Ja, der Eigeschmack kommt sehr deutlich durch, ja. Das muss man schon sagen. Und es ist optisch schön, weil es wird halt immer gebraten, weitergerollt, gebraten. Also man gießt dann an einer Seite immer an und rollt das Ganze dann weiter auf. Und so entstehen Schichten, also aus dem etwas weniger gebraten und dem leicht angebratenen Ei. Und das, wenn man es nachher aufschneidet, gibt dann halt eben dieses schöne Muster.
Ja, und das sieht echt ein bisschen aus wie Zebra.
Das ja, hat so einen Zebra-Effekt. Also diese Bratschichten kann man dann halt so als Streifen dazwischen erkennen.
Im Endeffekt funktioniert Baumkuchen ja auch so. Das ist ein Biskuitteig, der, ja, je nachdem, wie du es machst, wir haben das mal in einem Restaurant für Parfaits gemacht, auf dem Backblech, Backpapier drauf, ganz dünn Biskuitteig und dann unter den Salamander.
Ja.
Also das ist ein Oberhitzegrill, der wird zum Beispiel genommen, ja, Sachen zu überbacken, wenn du eigentlich nicht willst, dass das Lebensmittel darunter noch gart, sondern wirklich nur der Käse.
Nur kross oben noch.
Ja, genau. Entenbrust zum Beispiel, total geil. Ein bisschen Puderzucker drauf und dann Salamander. Ja. Auch Gänsekeule, wenn die aus dem Fond kommt. Also wir haben die in der Lehre, haben wir die vorgegart, gerade zur Weihnachtszeit. Es ist unmöglich, das à la Menü zu machen.
Klar.
Für Gesellschaften ist es noch was anderes. So, dann machst du das nachher in einem Heißleger, haben wir die warm gemacht. Heißleger ist halt alles so, was du an Soßenresten hast, Bratensoße. Das klingt jetzt nach Abfall, ist es aber nicht. Das ist halt einfach dünnflüssig, es ist dünnflüssig wie Wasser, hat aber Geschmack, damit, wenn du da drinnen was heiß machst, es nicht ausgelaugt wird.
Ah ja.
Und dann ist die Haut natürlich wabbelig. Das Schöne ist, das Fleisch ist natürlich auch saftig, weil
ja, du da Wasser drin hast. Es wird ja nichts rausgetrocknet sozusagen,
genau, durch Garprozesse. Genau, es kommt ja eher wieder ein bisschen was rein. Und dann kannst du schön ein bisschen Puderzucker drauf machen auf die Haut, tupfst du vorher ein bisschen ab und dann unter den Salamander überbackt das. Richtig toll.
Das ist quasi die ursprüngliche Version, was später im Sous-Vide dann nochmal aufgegriffen wurde. Nur, dass man es jetzt halt nicht in Plastiktüten packt, sondern in diesem Heißleger werden wahrscheinlich die Fleischstücke so aufbewahrt. Und
Nee, kommt dann rein, weil es ja eine Flüssigkeit ist, dringt die halt schnell durch.
Ja.
So, ich sag mal, in 10 Minuten kannst du es dann servieren.
Mhm.
Hat auch eine Temperatur von vielleicht 70 Grad. Ja, also es muss, darf, soll ja auch gar nicht kochen, dann zerpflückt es dir vielleicht das Fleisch.
Ja.
Und es wird aber auch nicht drinnen gegart, sondern wirklich nur wieder warm gemacht. Beim Sous Vide wird ja in dem Beutel gegart. Ja, wir waren bei Sushi. Was ich hier jetzt ganz spannend fand, weil das lag wahrscheinlich am Tomagiyaki ist es, dass es saftiger war. Jetzt nehmen wir uns hier einfach nochmal was anderes. Hier ist
Mit Gemüse, ja, ich find, Paprika, Gurke. Ja,
eigentlich ganz geil, aber ich nehme hier mal die Paprika. Hier siehst du auch schon, die Paprika hat auf den Reis abgefärbt. Mhm. Ganz typisches Beispiel dafür, dass es halt nicht frisch zubereitet ist, sondern dass es schon ein bisschen lagert.
Ja, klar. Das kann man, glaube ich, dann in dem Fall auch nicht.
Nee, aber daran erkennst du es halt, ne? Mhm.
Ich probiere jetzt hier mal, was ich Lachs. Jetzt mal als Lachs sagen sehen würde.
Also ich finde ganz klar, ich muss gleich hier noch so ein großes probieren, weil wir jetzt die kleinen, was war der Markt? Nee, das ist Nigiri, ne?
Was meinst du?
Die gerollten mit Seetang drumherum sind Nigiri, wenn ich mich nicht irre. Ich kann mir das nicht merken.
Wie gesagt, ich hab mich da für diese Nomenklatur nie interessiert.
Die habe ich jetzt nur gegessen und die sind auf jeden Fall schön saftig. Ich werde jetzt hier gleich so ein großes nochmal probieren, dass man das besser verwenden kann. So eine California Roll. Die ich eigentlich auch sehr liebe, die auch so saftig ist.
Ich probiere jetzt hier auch mal diese. Ach genau, das ist das, was du auch gerade hast. Mhm. Gerade gucken, was hier drin ist. Das Paprika. Ist ungewöhnlich für Sushi, aber es ist Paprika.
Viel saftiger als das aus dem Aldi. Also wirklich viel saftiger. Doch, das war gut.
Und was mir auffällt jetzt im Vergleich zu dem vorigen, der Fisch ist natürlich konserviert. Es handelt sich da wahrscheinlich um irgendeine Art von Fischkonserve, die so eine leichte Säure mitbringt, aber trotzdem auch der Fisch ist nicht trocken. Also das vorige jetzt hier vom Aldi war halt so eine richtig staubtrockene Paste, was jetzt auch zusammen mit dem etwas schmierigen Reis halt den Mund sofort ausgefüllt hat komplett. Ja, ne?
Unangenehm ausgefüllt.
Es war auch säuerlicher, was ich jetzt gerade bei dem Fisch irgendwie ein bisschen zu viel fand. Und hier ist das halt schon ganz gut ausgewogen.
Ja, das ist echt netter. So. Weil wir noch ein bisschen was zu essen haben. Also preislich liegen die gleich. Ich glaube 2,70, die Große hat jetzt 5,60 oder so. Wie gesagt, ich habe auch Aldi und Lidl nur genommen, weil ich weiß, dass
das gibt's überall.
Jeder irgendwie kaufen kann, um das jetzt mal nachzuvollziehen. Mhm. Jetzt kommen wir zu dem geilen Scheiß.
Ja.
Das hier ist auch, ich bin mir nicht ganz sicher, eigentlich ist es doch, es ist eine California Roll, aber was du hier hast, ist den Sesam nicht überall drumherum.
Nur oben.
Du hast weißen und schwarzen Sesam und ich habe gestern zum Beispiel was gemacht mit weißem Sesam und Schwarzkümmel, was eine ziemlich beschissene Idee ist, weil Schwarzkümmel sehr fest ist und das passt überhaupt nicht. Und der Sesam ist meiner Meinung nach auch nicht geröstet. Ich habe ihn gestern geröstet.
Nee, das würde man sehen. Ich nehme mal auch so eins.
Was auch nicht gut passt, weil er dann fester wird und das unangenehm.
Er wird natürlich auch aromatischer.
Das stimmt, aber dann kannst du vielleicht besser ins Filling einen Tropfen Sesamöl machen. Ne?
Mhm. Und es ist Soße drauf.
Ja, Teriyaki-Soße. Und wir haben hier Thunfisch und also Thunfischpaste und Gurke. Das ist jetzt nicht so feucht wie das aus dem Lidl. Mhm. Aber ich finde, du merkst ganz stark den Unterschied zur Struktur vom Reis.
Auf jeden Fall.
Der ist auch fest zusammen, aber du kannst jedes einzelne Korn spüren.
Ja.
Während du das bei den anderen hier nicht kannst.
Man sieht es sogar, wenn du jetzt mal von der Seite drauf guckst, man sieht einzelne Körner, bei dem anderen ist es doch eher eine Masse, wobei bei dem Lidl-Reis ist es halt noch so, dass es angenehm zu essen ist und bei dem Aldi ist es jetzt sehr feucht und ist es halt auch wie ein Kloß. So, ja. Ne? Also
ich würde mir den jetzt vom E-Center noch ein bisschen feuchter wünschen. Ich weiß aber auch nicht, ob das geht. Aber die Konsistenz an und für sich ist einfach viel, viel geiler, viel angenehmer. Mhm. Es ist geschmacklich, finde ich, es ist total geil. Was,
Die Soße ist auch sehr, sehr angenehm, ne? Ist leicht rauchig.
Ja.
Ich hatte,
verdeckt nicht alles, ne?
Ich hatte bei ihr, irgendwo hatte ich das mal, da hatten sie dann scheinbar diese Teriyaki-Soße nicht mehr und haben dann so diesen Hela-Curry-Ketchup da drauf gemacht. Und seitdem bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn da irgendwo Soße drauf ist, weil das ist das absolute Hassobjekt irgendwie, finde ich.
Ja.
Also man darf den natürlich mögen, aber ich mag ihn absolut nicht.
Ja, der schmeckt halt so über.
Ne? Ja.
Du schmeckst darunter nichts mehr.
Genau. Und diese Soße hier ist jetzt wirklich schön. Also ist, wie gesagt, ein bisschen rauchig. Soja ist auf jeden Fall drin und es ist, ja, viel mehr ist es, glaube ich, gar nicht. Ne? Vielleicht ein bisschen süßer noch.
Hat so ein bisschen was von Röstzwiebel auch.
Mhm.
Also ich weiß, das fand ich sehr geil. Die machen auch eine Rolle, wo du außenrum Röstzwiebeln
hast. Stimmt, habe ich auch gesehen. Habe ich noch nicht probiert.
Geschmacklich geil und das ist natürlich ein angenehmer Crunch außen drumherum um den Reis. Das ist echt der Burner.
Ja, gerade bei so einem Gericht, was ja eher aus weichen Komponenten besteht, ja, ist dann so eine knusprige Sache nochmal ein zusätzlicher Reiz, was sonst eben der Sesam vielleicht so ein bisschen erfüllt, aber Entschuldigung, die Zwiebeln machen das natürlich nochmal besser.
Ich finde Gurke da drin auch immer sehr geil.
Mhm. Weil
du halt da wirklich nochmal so einen leichten Biss hast,
auch genau,
eine schöne Säure.
Ja, auch nochmal neben dem Fisch, der jetzt in dem Fall ja gegart ist und mehr so eine erdige oder so schwere Note hat, bringt dann so ein bisschen frisches Gemüse, nochmal so was Knackiges, Grünes, Frisches rein. Sehr schön. Ja, also
7 Euro.
Mhm.
7 Euro ist jetzt nicht wenig Geld, aber dafür auf jeden Fall wert,
mhm,
weil das wirklich Spaß macht, das zu essen.
Genau. Und der Reis macht, das überrascht mich auch jedes Mal wieder, erstaunlich satt. Man denkt auch, wenn man jetzt ins Restaurant oder in einen Imbiss geht und Sushi isst, immer, man bekommt einen Teller mit einer sehr überschaubaren Zahl an verschiedenen Sushi-Varianten und denkt, okay, ich bestelle dann nachher nochmal was. Aber wenn man so viel von diesen Reisrollen gegessen hat, ist man nachher doch erstaunlich satt.
Was wir jetzt ganz vernachlässigt haben, also ich muss sagen, ich brauche es auch nie, ist Sojasauce, Wasabi und Ingwer. Wobei ich jetzt letztens erst gelernt habe, warum der Ingwer überhaupt dabei ist.
Nämlich?
Du nimmst den zwischen den Rollen. Also du packst es nicht oben drauf,
mhm,
wie du zum Beispiel die Sojasauce isst. Oder den Wasabi, eigentlich mischst du das ja beides auch, das hast du ja eben schon in der Schale gemacht,
mhm,
sondern du isst den Ingwer zwischendurch, um den Mund wieder frei zu kriegen für die nächsten Geschmacksnoten, die da kommen.
Mhm.
Ansonsten schmeckst du ja, ich sag mal, nach einer vierten Rolle die Hälfte der Unterschiede gar nicht.
Das stimmt. Gerade wenn du frischen Fisch hast, der ja nicht so, und wirklich, wirklich frischen Fisch, der schmeckt ja, ist ja quasi sehr, sehr dezent, was so Eigengeschmack angeht.
Ja. Ja, wir haben also wir haben jetzt eben schon gesagt, hier, wir haben Wasabi und Sojasauce und das mischt man. Was mache ich denn damit, wenn ich das gemischt habe?
Na, tunken.
Und wie?
Du nimmst halt diese Röllchen in die Hand, tunkst eine Seite ein und steckst dann die Sushi-Rolle, hoffentlich, also wenn es jetzt nicht so eine riesen Mega-Rolle ist, mit einem Haps in den Mund.
Geben Sie es mir ungeschnitten, ich nehme es am Stück.
So abbeißen.
Wir starten einen neuen Trend.
Stimmt, so als Snack, ne? Statt einer Bockwurst einfach so eine Sushi-Rolle auf die
Hand. Genau, genau. Ich habe jetzt gelernt, also wir haben jetzt hier nur Maki, wir haben kein Nigiri. Nigiri ist, man möge es mir verzeihen, wenn ich jetzt komplett falsch liege, sind diese in der Hand geformten, naja, ich will mal, Eier ist nicht richtig.
So Klößchen halt.
Ja, längliche Klößchen,
mhm,
wo dann obendrauf Meeresfrucht drauf,
mhm,
ist. Also ich habe es, glaube ich, noch nicht mit Gemüse gesehen, höchstens mit frittiertem Lotus, was ich auch sehr gerne mag.
Oder die Variante mit dem Ei sieht man manchmal, dass so eine Scheibe von diesem Omelett, diesem japanischen Omelett drauf liegt.
Genau.
Und was man häufig dann auch noch hat, ist, dass hier so ein kleines Bändchen aus dem Nori-Blatt,
ja,
machen und rumwickeln. Das sieht dann auch sehr hübsch aus.
Und da habe ich gelernt, wenn du das tunkst, deshalb meine Frage, wie du das machst, also es ist kein, haha, ich weiß es besser oder so, sondern ich
mhm, alles gut.
Ne, ich hätte jetzt auch gedacht, ich nehme das hier so, tunk das rein und esse das.
Mhm. Aber?
Das mag bei einer Maki funktionieren, weil ich außen drumherum das Blatt habe.
Mhm.
Mache ich das mit dem Nigiri, habe ich das Problem, dass ich Feuchtigkeit in den Reis bringe. und der Reis eventuell auseinanderfällt.
Ah, okay, dann nimmt man die Fischseite natürlich. Genau. Hm?
Und das ist ja eigentlich total unintuitiv.
Dass man so umdreht sozusagen.
Ist die Pizza ja auch nicht falsch.
Ja, dann läuft ja auch der ganze Käse runter.
Bis auf meinen Sohn, der macht das immer. Irgendwie kriegt er das auch hin, ohne sich zuzusagen. Das ist ja auch eine Kunst.
Okay.
Aber das fand ich da auch nochmal spannend. Ich möchte nochmal erwähnen, wir sind jetzt zwar noch am Anfang der neuen Kulinarikast-Season, der neuen Besetzung, aber ich habe mich bemüht, im Vorfeld wieder eine Videoplaylist zusammenzustellen. Da ist da auch ein Video mit drin, wo ich das halt herhabe, wie man Sushi isst. Und ich finde, das wirkt sehr konsistent. Wenn ihr Anregungen dazu habt, wir haben letztens auch einen schönen Kommentar im Kulinarikast-Blog bekommen. Ich muss das nochmal umändern, dass es auch bei der Folge steht. Alles ein bisschen technischer Fu momentan auch mit iTunes, aber ich kümmere mich darum. Da ging es um die Ramen-Nudeln.
Mhm.
Dann schreibt das doch bitte mit rein. Das hier ist jetzt eigentlich eine untypische Kulinarikast-Folge. Normalerweise, wenn ich eine Folge über Sachen mache, dann kann ich die. Sushi kann ich nicht. Kann ich überhaupt nicht. Es ist mein zweiter Versuch, Sushi zu machen. Ich liebe Sushi und ich bin der Meinung, ich kann schon ein echt schlechtes Sushi von einem okayen Sushi unterscheiden. Ich kann noch nicht sagen, so wow, das sind so die supergeilen Nuancen. Ich habe da noch weiten Weg vor mir. Also wenn ihr da Tipps habt oder Anregungen, Ideen, bitte in die Kommentare. Ich würde mich super freuen. Und wenn ich dann in ein paar Jahren wirklich gut Sushi machen kann, dann machen wir auch nochmal eine Folge. So kannst auch du Sushi zu Hause in 5 Minuten ganz leicht.
Machen wir auch ein Video. Genau. Dann wird so, rufen sie jetzt neben ihrer Landesflagge an, um den Sven Menke Sushi Maker zu bestellen.
Das ist also jetzt gerade noch so eine Lernfolge, würde ich sagen.
Ja.
Genau, die Playlist habe ich angesprochen. Da muss ich unbedingt ein ganz dickes Dankeschön an einen meiner damaligen Mitpodcaster raussenden, mit dem hast du auch schon Schnitzel gemacht. Den Fernsehmüll, den Udo Sauer.
Ah, Udo, ja.
Der hat mir nämlich Jiro Dreams of Sushi empfohlen.
Aha.
Und das ist einer, also es gibt tolle Food-Filme.
Mhm.
Und es gibt Jiro Dreams of Sushi. Jiro Dreams of Sushi ist einer meiner Lieblingsfilme. Da geht's um Jiro, der in einer Japaner U-Bahn-Station ein Sushi-Restaurant hat.
Mhm.
Und es ist so unglaublich, was dir über dieses Video vermittelt wird, was Sushi wirklich bedeutet. Mhm. Ich finde das total geil, Sushi to go hier so als Snack zu essen. Aber das gibt's halt auch nochmal in wirklich High Class. Und wie wenig affektiert das ist, sondern wie viel das wirklich mit Sorgfalt und Vorbereitung und Können zu tun hat. Und mit Leidenschaft. Das wird in dem Film halt gezeigt.
Ist das also eine Dokumentation oder ist das eine Geschichte?
Nee, es ist im Grunde genommen eine Dokumentation.
Mhm.
Ich würde es auch so ein bisschen als Dokumentation-Image-Film einordnen.
Mhm.
Ist aber wirklich sehr toll. Also der Film hat absolut meine Leidenschaft für Sushi geweckt, dass es einfach so viel Spaß macht, dazu zu gucken, das zu lernen. Und ich bin ja eh so ein heimlicher, verkappter Japan-Fan.
Mhm.
Den Film möchte ich euch ans Herz legen. Den gibt es auf YouTube im Originalton mit englischen Subtitles. Den habe ich auch in die Playlist gepackt.
Mhm.
Den gibt es aber auf YouTube auch zu kaufen. Ich habe ihn mir bei YouTube gekauft, weil ich kann mich nicht auf die Bilder konzentrieren und die Subtitles lesen. Und ich wollte beides konsumieren. Den gibt es dann auch auf Deutsch. Der ist auch sehr, sehr angenehm übersetzt. Also es macht Spaß, den zu gucken. Aber wenn euch Subtitles reichen, guckt den auch zur Probe einfach kostenlos. Es bleibt euch komplett überlassen. Ich konnte leider in die Playlist nicht den Film als mit deutscher Sprache reinpacken. Aber den findet ihr ganz einfach.
Ja.
Es gibt aber auch viele kürzere YouTube-Videos, die so in diese Richtung gehen von Sushi-Köchen. Ein oder zwei sind auch mit in der Playlist mit drin. Guckt euch das an, es macht richtig Spaß. Es ist toller Bonus-Content hier zur Folge. Da lernt ihr auch nochmal.
Jetzt musst du nur noch sagen, wo du unsere Playlist findest.
Die findet ihr auf jeden Fall immer in den Shownotes.
Mhm.
Die packe ich immer mit rein. Wir haben ja jetzt erst letzte Folge mit angefangen. Die ist in den Shownotes Ansonsten, wenn ihr auf YouTube nach Kulinarikasten sucht, findet ihr halt auch unsere Videos oder meine Videos. Ich kann noch nicht versprechen, dass in Zukunft mehr kommen. Erstmal wollen wir Audio machen und dann schauen wir mal, was da passiert. Aber in den Shownotes auf kulinarikast.de, da müsst ihr auf Podcast gehen, dann kommt ihr mal zu den Folgen, wo auch die Shownotes stehen. Mhm. Ist alles noch ein bisschen schwierig. Die meisten Leute werden es wahrscheinlich eh einfach nur hören. Ja, da findet ihr das auf jeden Fall und habt Spaß damit. Wir waren
bei Wasabi.
Ja, wolltest du gerade das Wort ergreifen?
Dann nee.
Ergreife.
Nee, ich wollte nur noch nachfragen, wo ich diese YouTube-Liste finde. Das finde ich nämlich sehr spannend. Wasabi, um jetzt mal eine weitere Komponente der Sushi-Rolle, der traditionellen, zu nennen, ist häufig nicht das, was es ursprünglich war. Wenn man jetzt hier so ein Tütchen sieht, was zu dem Sushi dazugelegt wird, kannst du ja mal die Zutatenliste lesen. In der Regel ist es normaler Rettich oder normaler Meerrettich, gemischt mit einem Farbstoff. Das ist oft dann dieses Algenpulver, das diese grüne Farbe erzeugt. Oft auch noch Senfpulver. Und so hast du einen Eindruck ungefähr von dem Sushi. Das originale Sushi-Wasabi ist eine Pflanze, die ist sehr schwer zu kultivieren, weil sie dauernd fließendes Wasser braucht. Da sind also so teilweise abgezweigte Bachläufe. Das Wasser muss auch sehr rein sein, wo dann diese Wurzeln darin aufgezogen werden. Es sieht auch sehr, sehr cool aus, also so Kies, also flache Bachbetten, wo dann so Gestelle drüber gebaut sind, wo dann die Arbeiter drauf laufen, die diese Pflanzen dann eben pflegen. Darüber nochmal Dächer, weil die Wasabi-Pflanze auch nicht so hartes, direktes Sonnenlicht verträgt.
Krasse Pflanze, ne?
Krasse Pflanze, darum auch verständlicherweise nicht ganz günstig. Und darum haben wir jetzt so im
Groß...
Zieht gut durch.
Meine Fresse. Meine Erkältung ist gleich weg.
Sehr gut. Also auch schön scharf.
Da ist auch 2,4% Wasabi drin.
Tatsächlich.
Ja, und das ist jetzt übrigens das vom Edeka nochmal. Mhm. Wir gucken jetzt hier nochmal. Hier habe ich ein Tütchen, da steht nicht mal was drauf.
Es ist nur grün.
Es ist grün.
Das ist immer schon ein schlechtes Zeichen. Das ist wie diese Getränkedinger, wo Kirsche draufsteht. Weil wenn sie Saft draufschreiben würden, würde sie... Guck mal, der Blitz
die
Farbe treffen.
Ist eine ganz andere. Schmeckt auch ganz anders.
Das ist scharf, hat aber nicht so viel Körper, ne?
Nee. Ist eigentlich nur scharf.
Das hat diese Senfschärfe, aber sonst auch nichts, also kein Aroma.
Boah, da bin ich überhaupt noch nicht auf die Idee gekommen, die Inhalte zu vergleichen. Mhm. Das ist ja ekelhaft. Ja, wirklich nur scharf.
Also die traditionelle Wurzel, wie gesagt, die kann man für teuer Geld kaufen und die wird dann traditionell auf einer Haifischhaut gerieben.
Und warum?
Na, weil die rau ist und also so eine dreidimensionale Sägeblatt-Textur hat.
Vor allem ist sie auch schön fein, ne?
Und fein, ja.
Jetzt gucken wir mal gerade.
Kann man aber auch aus Porzellan mittlerweile kaufen. Ja. Und diese Struktur hat, ist auch ganz schön. Und das kann man auch Ingwer mit reiben übrigens. Wird sehr häufig gemacht dann, um da eine feine Paste aus der Ingwerwurzel zu machen.
Also ich lese mal hier die Meerrettich-Zubereitung aus dem Lidl vor.
Ja.
Wasser. 17% Meerrettichpulver.
Ja.
Beim anderen ist zum Beispiel, steht Meerrettich drauf, da würde ich auch sagen, dass das frischer Meerrettich ist.
Schmeckt man, ist.
Senfmehl, Wasabi-Pulver.
Aha.
Das hat aber meines Erachtens nach was mit dem Transport zu tun, dass es auch einfacher ist, das
klar
zu transportieren. Frisches, das würde komplett die ätherischen Öle, die eigentlich danach in dem Wasabi ausmachen, die sind ja sehr flüchtig, verloren gehen. Essigsäure, Entschuldigung. Also Wasabi-Pulver, jetzt kommen die Farbstoffe, Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline und Kurkumin.
Aha.
Und hier, wo habe ich denn das Tütchen?
Ich glaube hier auf dem Etikett ist es, oder?
Hier ist es ja sogar auf dem
Tütchen. Ja, okay. Das weckt Mut.
In der teuren Geschichte haben wir Meerrettich, 24%, das heißt schon mal 7% mehr.
Mhm.
Feuchthaltemittel Sorbit, Zucker, Maisstärke, Rapsöl, Salz, Sojamehl, Wasser Und hier ist auch in Prozent angegeben, 1,6% Wasabi, Aroma, Kurkuma, Säurungsmittel, Zitronensäure, Verdickungsmittel, Xanthan, Farbstoff, Brillantblau, FCF. Kann natürlich wegen dem, ich glaube wegen dem Sorbit ist es, ne? Bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Ja.
Aber hey, wenn du das übermäßig
wenn du da jetzt löffelweise von isst, hast du andere Sorgen.
Ja.
Aber auch keine Erkältung mehr.
Nee, aber ich muss echt sagen, also da der Unterschied ist schon ganz gewaltig.
Das ist auch wieder, ist wahrscheinlich die gleiche Tüte. Auch wieder grün, gleicher Farbton.
Aber heftig.
Wahrscheinlich nur mehr davon.
Ja, und das in der kleineren Box.
Ja.
Aber ich bin gespannt, wie sich das geschmacklich, also farblich finde ich das auch schon echt einen Unterschied, ne? Während das vom Lidl ins gelblich-grüne geht, ja, hier ist die Farbe die gleiche. Nee, also da muss ich sagen, esse ich auch wieder lieber das etwas teurere.
Mhm. Sehr schön, ja. Also Wasabi hat auch eine Funktion, wird in der Regel bei den kleinen Reisklößen auch nochmal zwischen die Fischscheibe und den Reisklos. Schön scharf, ne?
Ja, aber du sagst es, schön, das ist schön scharf.
Und das andere ist nur scharf.
Das ist scheiße scharf.
Ja.
Bei den Rollen wird es aber auch drauf gestrichen, ne?
Stimmt, kann man machen. Bei diesen Klößchen mit der Scheibe Fisch fällt es noch mehr auf. Und da hat es auch eine antiseptische Wirkung noch zusätzlich, um eventuell an der Oberfläche des Fisches vorhandene Keime zu töten. Das hat ja Meerrettich grundsätzlich auch.
Ja, durch die Senföle, ne?
Mhm.
Jetzt habe ich dich unterbrochen.
Alles gut, das war's auch schon. Ich wollte jetzt keine lange Geschichte draus machen. Sojasauce ist auch nochmal ein Thema für sich. Da gibt es sicher auch unterschiedliche Qualitäten. Jetzt habe ich hier eine bekannte japanische Marke. Das ist auf jeden Fall natürlich gebraute Sojasauce. Darauf kann man Wert legen. Sonst sind Sojasaucen oft chemisch hergestellt. Das heißt, die Sojabohnen werden mit Salzsäure chemisch aufgeschlossen. Da passiert dann im Grunde das Gleiche wie bei der Fermentation in Schnell. Die Sojabohnen werden also künstlich verdaut, haben aber dann nicht dieses schöne Aroma, was durch die Fermentation entsteht. Und da wird dann oft echte Sojasauce, also normal fermentierte Sojasauce drunter gemischt, um überhaupt diesen Geschmack zu erzielen.
Ah, okay.
So ist dieser Unterschied zu erklären zwischen den billigen Marken, die man oft dann so für ein paar Euro die Flasche kaufen kann, und den richtig teuren. Man kann das dann natürlich auch noch lagern. Da hat die Sojasauce auch Entwicklungspotenzial, wie zum Beispiel guter Whisky oder so.
Als Privatperson oder der Hersteller, der das
lagert? Der Hersteller lagert die. Also in Japan kannst du also auch zum Beispiel mehrere Jahre gelagerte, zum Beispiel auch in Holzfässern gelagerte Sojasauce, oder da ist es eher üblich in Tongefäßen, aber der Prozess, dass zum Beispiel durch die Poren des Gefäßes dann Teil des Wassers verdunstet, das Ganze konzentrierter wird, die Reifung, in der viele komplexe Dinge stattfinden, da hast du natürlich dann ein teureres Produkt, aber natürlich auch nochmal ein anderes Geschmackserlebnis.
Was ich echt eine Schweinerei finde, ist, dass du das Tumagiyaki aufgegessen hast.
Was denn?
Das Tumagiyaki, das Zebra-Ei.
Ach so, dann hatten wir aber beide zwei. Es war fair geteilt.
Das war echt lecker. Ja, nee, fair ist so. Das nicht.
Okay, du hast es gekauft, also von daher. Wir können aber gleich auch noch eins machen. Also ich weiß, wie das geht.
Ich habe nicht ganz so viel Zeit heute.
Okay.
Das ist ja immer unser Problem. Wir nehmen ja vor, also wenn einer von uns Spätschicht hat, oder wenn wir beide Spätschicht haben, können wir aufnehmen. Und dann muss aber derjenige dann auch wieder zeitig los, wegen der Fahrerei und so.
Mhm.
Wir arbeiten da noch dran, dass wir nie wieder fest angefangen
haben. Und ihr könnt uns dabei helfen. Genau. Spenden Sie jetzt. Genau. Nein.
Spaß beiseite. Wir wollten ja heute eigentlich nochmal einen Fokus auf den Reis legen.
Mhm.
Ich habe auch, natürlich gibt es eine Beginn-Japanology-Folge zum Sushi. Die finde ich auch ganz toll. Da geht es dann darum, in einem Teil, dass Anfänger ist es nicht. Ein Meister und ein Nichtmeister, möchte ich sagen. Nigiri-Form. Also diese länglichen Klöße, wo oben drauf der Fisch drauf kommt. Und dann packen sie das in einen Windkanal.
Aha, ach so. Also ich habe viele von den Folgen gesehen, aber da habe ich jetzt keine Erinnerung dran.
Das fand ich total spannend, weil sie halt zeigen wollten, dass was da für ein Unterschied ist.
Ja.
Sushi gehört für mich ja zu einer der tollsten und interessantesten Speisen, weil es halt wie Pasta aus total simplen, wenigen Zutaten gefertigt wird. Und der Hauptunterschied eigentlich das Können ist. Und das wird da auch nochmal gezeigt. Der drückt das, den Reis an und dabei wird oben die Meeresfrucht, der Fisch auch angedrückt. Und im Windkanal siehst du halt, wie viel länger der Fisch von dem Meister auf dem Nigiri hält, als von dem Neuling, sage ich jetzt mal. Und sie zeigen halt auch die Struktur. Das hatten wir ja hier eben beim Probieren auch schon. Das eine ist hier wirklich sehr, sehr kompakt, das andere ist fest, aber die einzelnen Körnchen dazwischen ist noch Luft.
Mhm. Fest, aber fluffig.
Genau. Das zeigen sie da halt auch. Und was auch ein Qualitätsmerkmal ist, ob die Reiskörner heile bleiben. Mhm. Ob sie ganz bleiben. Wir springen auch wieder ein bisschen hin und her. Das ist nun mal so bei uns Menschen mit den Gedanken. Wir haben ja keine Liste liegen. Wollen wir auch nicht. Wir haben zwar, also ich habe eine Liste gemacht. Das ist aber eigentlich eher so wie den Spickzettel, den man schreibt und dann wegwirft, weil dann hat man es nochmal geübt. Wir müssen nochmal auf das Thema Reiskochen zu sprechen kommen. Ich habe ja schon gesagt, wie ich das gemacht habe. Du hast es mit dem Reiskocher erzählt. Klassischer oder traditioneller, weil ich glaube, in Japan kann man nicht von Klassik, sondern nur von Tradition sprechen, wird der Reis gekocht und kommt dann anschließend auch nicht in irgendeine Schale, sondern in ein Holzgefäß. Und zwar in ein sehr großes, wo du halt sehr breit den Reis
aus... Genau, so ein breiter Holzbottich.
Genau, die Schweinegeld kosten, wenn man die jetzt kaufen will. Überhaupt alles, was irgendwie japanisch anmutet, Schweine viel Geld kostet. Ich glaube, man könnte da günstigerweise auch einfach ein Buchenbrett nehmen.
Ja.
Eine haushaltsübliche Menge Reis kochen will. Mhm. Das Holz ist unbehandelt, das ist auch wichtig, denn das Holz absorbiert auch nochmal Feuchtigkeit. Mhm. Und du sagtest das vorhin auch schon so schön mit dem Reisfächern und mit dem speziellen Reislöffel. Also man muss sich diesen Reislöffel nicht kaufen. Ein Holzpfannenwender reicht. Mhm. Hierbei geht es darum, dass der dünn ist. Ich würde da vielleicht nochmal mit Schleifpapier die Ecken ein bisschen abrunden, dass wirklich nicht diese scharfen Kanten da sind, wo der zarte Reis dann doch schon kaputt gehen kann, wenn man es denn gut haben will. Damit wendet man jetzt den Reis nicht wie mit einer Schaufel, sondern man benutzt das Ganze wie ein Pflug und zieht Furchen in den Reis. Einfach, du sagtest das vorhin, um die Konsistenz aufzulockern, um halt noch mehr Oberfläche zu schaffen. Oh, Kai formt hier.
Was natürlich mit trockenen Händen doof ist, weil da klebt der Reis dran, man muss feuchte Hände eigentlich haben. Und ein bisschen Essig kann man auch dran tun.
Feucht, nicht schwitzig, ne? Also am besten so ein bisschen Essig an die Hände zum Rollen.
Ja, okay. Dann klebt der Reis auch nicht mehr so.
Aber schmeckt das dann nicht zu stark nach Essig?
Nein, also du tunkst jetzt nicht die Hände in Essig, aber
du hast wirklich nur so ein bisschen feucht und das
ist wie so eine Schutzschicht einfach, dann haftet die Stärke nicht so hart.
Öl wäre wahrscheinlich eine ganz bescheuerte Idee, ne?
Ja, dann hast du halt Öl da dran und das gehört ja eigentlich nicht so ins Endergebnis.
Ja, vor allem ist es ja auch ein Trennmittel, das heißt, alles, was du dann noch drauf machen willst, flutscht quasi wieder runter.
Ja.
Ist natürlich ganz witzig, wenn du den Leuten beibringen willst, nicht den Reis in die Sojasauce, dann machst du Öl dran, weil dann perlt das nämlich komplett ab. Wir haben jetzt heute schon Stangensushi erfunden und Sushi mit dem Lotusabperl.
Und Perlsushi.
Ja, Perlsushi, genau. ja, dann wird das Ganze noch gefächert, einfach um die Feuchtigkeit rauszukriegen. Und du sagtest das vorhin, im Kühlschrank lagert es gut, aber eigentlich sollte man Sushi ja am gleichen Tag, ich glaube, innerhalb von 4 Stunden den Reis verarbeiten.
Darum, das Fächern dient ja auch und auch dieser breite Bottich, dass man den Reis austeilt, damit möglichst schnell die Hitze verfliegt und der restliche Dampf und das Fächern halt soll auch Hitze abführen. Es geht darum, den möglichst schnell abzukühlen, den Reis, weil wir hatten es eben schon im Vorgespräch, der Reis enthält von Natur aus verschiedene Keime. Wenn man jetzt ewig aufbewahrt und vor allen Dingen nicht kühlt, dann würden sich diese Keime halt, die selbst den Kochprozess wohl angeblich überstehen teilweise, sich übermäßig ernähren und vermehren und dann eben für Probleme sorgen oder den Reis auf jeden Fall nicht mehr so bekömmlich und gesund machen.
Ich habe auch gelesen, dass der Reis, je schneller du ihn abkühlst, umso besser klebt er nachher. Mhm.
Und wir haben, glaube ich, auch noch nicht gesagt, der Reis ist eine spezielle Sorte. Es ist ein Rundkornreis. Bei uns hierzulande kennt man Rundkornreis als Milchreis häufig, ist aber der Sushi-Reis ist noch eine andere Sorte. Bei dem, den ich jetzt gekocht habe, du hast es eben gesagt, kommt das Wort gar nicht so richtig zur Geltung, weil also die Körner sind tendenziell eher rund, aber beim Kochen wird der eher lang, der Reis. Der
sieht absolut aus wie ein Jasmin oder ein Basmati-Reis von der Länge und auch von der Struktur des Korns.
Also die sind schon etwas dicker, etwas plumper, die Körner.
Ja.
Aber sie sind schon länglich. Also den Namen Rundkorn verdienen sie in diesem Fall nicht. Nee. Aber es ist auf jeden Fall jetzt hier so als japanischer Sushi-Reis mir verkauft worden.
Ja, steht ja.
Und genau.
Steht drauf, dann muss es auch einer sein.
Und in dem Fall, das hatten wir, glaube ich, eben schon gesagt, das Verhältnis 1 zu 1,5 zum Kochen, also ein Teil Reis, 1,5 Teile Wasser, kann man sehr genau abmessen, aber ich habe es mittlerweile einigermaßen so im Gefühl, wie viel Wasser das ist. Und genau. Jetzt haben wir noch gar nicht über den Fisch geredet.
Nee, ich wollte auch noch beim Reis bleiben.
Okay.
Beim Sushi ist es auch so, je runder das Reiskorn ist, desto teurer ist der Reis auch.
Mhm.
Du kannst den, wenn du jetzt zu Hause anfängst, Sushi zu kochen, kannst du zwar ein Langkorn nehmen, wird aber von abgeraten. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ich rate davon ab, weil ich habe zweimal Reis gekocht und der ist echt scheiße geworden. Man sollte nach Möglichkeit natürlich Sushi-Reis nehmen und nicht am Sushi-Reis sparen. Du kannst dann eher sagen, okay, ich mache keinen Fisch und mache das nur mit Gemüse.
Ja.
Frisches Gemüse natürlich, weil du es halt knackig und saftig haben willst.
Mhm.
Aber niemals am Reis sparen. Und wenn du aber keinen Sushi-Reis bekommst, dann könntest du auch ein Risotto oder einen Milchreis nehmen. Ist aber auch im Grunde genommen keine gute Wahl.
Mhm.
Also müsste ich jetzt, wie gesagt, in 2 Jahren vielleicht mache ich auch noch mal wieder eine komplett neue Folge, wo ich dann sage, ja, so könnt ihr das machen. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man Sushi ernsthaft ein bisschen können will, dann auch wirklich gleich schon mit Sushi-Reis anzufangen. Und ich habe jetzt einmal wieder, wie gesagt, aus dem Discounter Reis gekauft. Ich habe aber auch letztens im Asiamarkt welchen gekauft. Den werde ich auch nochmal ausprobieren. Jetzt habe ich ja eine Richtung, wo ich hingehen muss oder welche Wege ich nicht nehmen sollte, um den Reis zu kochen. Dann wird das auch bestimmt nochmal interessanter.
Genau. Also auf die, kurz gesagt, auf die 1,50 Euro, die der Sushi-Reis, weil er importiert ist, mehr kostet, ja, ne, sollte man jetzt nicht gucken und wo du das jetzt eben schon erwähntest mit dem Fisch. Wir sind ja nun in der Mitte des Landes. In Japan brauchst du nur umfallen und liegst halb im Meer. Da ist natürlich frischer Fisch ein ganz anderes Thema. Man sieht es jetzt auch an den Sorten, die du mitgebracht hast. Der Fisch ist natürlich nicht roh.
Nee.
Der ist in allen Formen, entweder aus der Konserve oder sonst irgendwie haltbar gemacht, was natürlich auch sinnvoll ist, wenn das in der Kühltheke liegt. Sonst hat man, also Lebensmittelvergiftung, da wirst du mir sicher zustimmen, ist schon schlimm, aber eine Fischvergiftung ist richtig unangenehm.
Habe ich noch nicht gehabt, aber kann ich mir aufgrund des hohen Eiweißgehaltes auch echt sehr gut vorstellen. Hast du eine Uhr?
Hier nicht, nee. Okay. Ach, müsste ich aber auch gleich mal drauf gucken. Oder du guckst drauf.
Ist gleich Elbe.
Okay.
Wir können vielleicht so schon mal einen groben Überblick über die Sachen machen, was man reinpacken kann. Ich würde aber trotzdem noch darauf beharren, dass wir da wirklich noch mal eine extra Folge machen,
genau,
weil das wirklich, wir haben jetzt, ich würde sagen, 70% vom Sushi in etwa schon besprochen. Was mir gerade noch einfällt, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie man es denn anschließend formt. Also wir haben zwar schon gesagt, es gibt die Klößchen, die kommen in die Hand, die werden, ja, wie man hält das Ganze so ein bisschen wie ein Griff, aber oben offen. Und dann drückt man mit Zeige und Mittelfinger von oben leicht drauf, aber der eigentliche Druck kommt wohl von den Seiten.
Mhm.
So, in 2 Jahren hören wir uns und dann sagt ihr mir, ob ihr das könnt.
Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir auf die Techniken dann in der 2. Folge zum Thema nochmal genau eingehen können. Dann können wir nämlich auch auf diese Rollen eingehen und auf die, also neben den Klößen. Und es gibt ja auch sogar Förmchen, ja, in denen man die ganzen Sachen machen kann. Da habe ich zum Teil auch welche hier. Habe ich noch nie so richtig ausprobiert. Könnten wir uns dann zum Spaß mal als Test für diese Folge dann vornehmen.
Ja, sehr schön.
Und wir könnten jetzt so einen kurzen Überblick so über die groben Inhalte, damit wir einmal den Vogelflug über das Thema abgeschlossen haben.
Ja, aber sofort, noch ganz kurz, es gibt dann natürlich auch ganz klassisch das, was jeder irgendwo so kennt, die Bambusmatte.
Mhm.
Dann Förmchen, sagtest du schon. Und es gibt neuerdings, da haben wir gestern kurz drüber gesprochen, die Bowls.
Ne? Ja.
Dass du wirklich so eine Schüssel voll Sushi-Reis kriegst. Ich habe die letztens auch in einem Laden gesehen und dachte mir, okay, weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf hätte. Ich finde ja eigentlich diese kleinen Happen echt total angenehm. Mhm. Wo du im Grunde genommen unten in der Schüssel den Sushi-Reis hast und dann kannst du natürlich oben schön Zeugs drauf machen. Ne?
Ja.
Aber du brauchst dafür ja auch unbedingt Besteck, weil das hier kannst, oder ist ja sogar eigentlich auch gedacht, mit der Hand zu essen.
Mhm.
Aber so eine Bowl mit der Hand sieht schon ein bisschen assi aus, oder?
Ja, das stimmt. Ja, also das ist halt dann nichts zum Mitnehmen oder für unterwegs essen. Das musst du dann wirklich da in dem Imbiss oder so essen. Ich kenne das, ich hatte nochmal nachgeguckt unter dem Begriff Pokeball. Also nicht Pokémon, sondern Pokeball. Tatsächlich soll das eine Fusion Kitchen sein.
Ah.
Und zwar soll das zumindest in meiner kurzen Recherche nach in Hawaii entstanden sein.
Aha.
Wo die Kultur des westlichen Amerikas und Japans aufeinander getroffen sind, quasi auf halber Strecke. Das heißt so, wo genau Hawaii jetzt im Pazifik liegt, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall sind da verschiedene Küchen zusammengekommen. Es mag auch einen traditionellen hawaiianischen Salat aus rohem Fisch geben, der sozusagen der Ursprung dieser Kombination sein soll. Aber auf jeden Fall sind da mehrere Küchen zusammengekommen und da von dort aus ist dieser Trend dann auf die ganze Welt übergesprungen.
Also ist das quasi so ein bisschen wie unser Döner.
Wie unser Döner, genau.
Der ist ja eigentlich auch kein türkisches oder griechisches, nee, sowieso nicht griechisches.
Genau.
Ja, der Grieche wird sich bedanken, wenn ich ihn mit dem Türkischen zusammenpacke. Das ist halt ein Gericht, was hier entstanden ist, weil die Deutschen keine Zeit haben, ein Tellergericht zu essen, sondern also eher Zeit haben, dann unterwegs einen Fladen zu essen.
Ja, darum. Also es ist schon spannend, wie sich die Welt, die ja immer weiter zusammenwächst, da auch kulinarisch entwickelt,
ja,
und sich so verschiedene Strömungen einfach zusammenfinden und Dinge, die zusammenpassen, warum soll man die nicht zusammen essen?
Ja, ich glaube, nur der Deutsche ist so, dass er sagt, nein, das ist nicht original oder so. Und dann aber trotzdem auf Hawaii sein Wiener Schnitzel erwartet.
Ja, ist ganz interessant.
Also
ja,
ich finde das übrigens, ist nach wie vor einer meiner größten Thesen so, wenn du ein Land und eine Kultur verstehen willst, dann guck dir das Essen an.
Mhm.
Weil daran kannst du wirklich so viel erkennen und auch dran festmachen. Wir haben ja eben schon ganz oft über die Reiskörner gesprochen, wie heile die sind, auch am Anfang, wie das Schnittbild hier aussieht. Japan ist bekannt dafür, dass das, was sie machen, sie es möglichst perfekt machen. Und Sushi ist da auch wieder so ein Ding für, du kannst Sushi schlecht machen und es schmeckt,
mhm,
aber in jedem Schritt, den es bei Sushi gibt, kannst du wirklich Perfektion erreichen und für ein richtig geiles Sushi, oder sagen wir, für ein perfektes Sushi, geil ist irgendwie so ein abgenutztes, doofes Wort, für ein perfektes Sushi brauchst du perfekt scharfe Messer.
Ja.
Wir haben ja schon gesagt, der Reis ist ein bisschen gummiartig, das ist auch gewollt so, also es hat eine angenehm gummrige Konsistenz. Aber er ist ja trotzdem im Idealfall doch eine relativ fragile Masse.
Mhm.
Und jetzt hast du außenrum dieses Nori-Blatt, was ja überraschend viel Widerstand bieten kann
für, ja,
stumpfe Kriege. Und du willst ja keine Bonbons machen, du willst ja wirklich diese Rolle, ich würde sagen, man kann das so mit diesen handgemachten Bonbons vergleichen, die dann ja auch so geschlagen,
mhm,
werden, wo du innen drin diesen hübschen Kern hast. Das willst du ja beim Sushi auch haben. Das präsentiert sich ja so nice. Dafür brauchst du wirklich perfekt geschärfte Messer. Wie wir hier sehen, so sieht's halt aus, wenn die nicht perfekt geschnitten sind. Und wie wir hier nicht mehr sehen, weil wir es schon aufgegessen haben, das war schon sehr perfektes Sushi. Ich war heute, als ich da war, um das zu kaufen, wegen dem Reis gefragt habe, schliff er dann gerade auch sein Messer. Und zwar nicht über einen Abzieher, sondern über einen Nassstein. Mhm.
Ja, sehr schön. Genau. Und um jetzt nochmal abschließend was zu den Füllungen zu sagen.
Ja.
Natürlich steht Sushi für Fisch. Aber wie wir eben schon gesagt haben, bevor ihr euch einen schlechten, rohen Fisch kauft und euch damit den Magen verderbt, es geht zum Beispiel auch eine Thunfisch aus der Dose. Da gibt's ja auch verschiedene Qualitätsstufen. Da kann man dann auch gerne den besseren nehmen, mit wo man die Stücke noch drin erkennt. Das wird dann oft mit der japanischen Mayonnaise vermengt. Wem das zu fettig oder zu schwer ist, kann auch Frischkäse nehmen.
Ja, ich stehe total auf Frischkäse, auch gerade hier
so ist hier auch
zusammen, ist das sehr nice.
Genau.
Ich würde aber prinzipiell doch eher zu Lachs raten als zu Thunfisch.
Der ist ja allgegenwärtig. Ich habe jetzt hier für die Sache, die wir nicht gemacht haben, heute Räucherlachs genommen. Das ist eine gängige Möglichkeit. Es gibt auch eine Möglichkeit, den rohen Fisch zu beizen. Das habe ich auch schon gesehen, auch von Japanern, die das dann in so eine Mischung aus Mirin und Reisessig den Fisch kurz einlegen, was ja dann auch wieder Keime abtötet und den Fisch konserviert. Da muss der Fisch trotzdem aber schon sehr, sehr hohe Qualität haben, damit man solche Spielchen damit machen kann. Also ich weiß nicht, also ich habe es nie ausprobiert. Ich weiß nicht, ob der Fisch, den man so aus der Truhe nimmt und auftaut, selbst ja, wenn es gute Filets sind, ob das dann sich noch eignet für Sushi.
Es ist von der Struktur her schon eine Schwächung. Mm. Ne? Also wenn du frischen Fisch kaufst oder tiefgefrorenen Fisch, die Saftigkeit, die Struktur des Fisches ist eine ganz andere. Ich glaube, die beste Möglichkeit, wirklich gutes Sushi zu machen, ist, wenn man einen Angler kennt, der einem hier dann wirklich nochmal irgendwie Fisch aus dem Wasser rausholt.
Ja, wobei ich hatte jetzt hier Forellenfilets gekauft. Süßwasserfische kenne ich jetzt so gar nicht vom Sushi, weil Japan halt so eine Meeresfischkultur ist.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das ansonsten irgendwelche Bewandtnis hat. Also ich habe vorhin auf der Fahrt ja auch nochmal so überlegt, du findest nie Fleisch in Sushi. Mhm. Es gibt zwar Teriyaki-Spieße, die sind aber nicht im Reis drin. Mhm. Wir haben den historischen Abriss über das Sushi nicht gemacht, das würde ich sagen, machen wir jetzt auch nächstes Mal. Mhm. Das hat aber bis auf historische Ursprünge auch ganz praktische Gründe, weil wenn du einen Fisch hast und du beißt da drauf, das ist ja eine sehr zarte Struktur, die sich auch gut schneiden lässt. Wenn du jetzt aber so im schlechtesten Fall ein Stück Rind hast, das kannst du nicht vernünftig beißen, so dass die Konsistenz im Mund angenehm ist mit dem Reis. Mhm. Ja, das gleiche gilt für Hühnchen, so wie zart das auch ist, du pflückst das quasi auseinander, ist beim Schneiden auch schon schwer. Ich habe mir dann so überlegt, was man aber eigentlich machen könnte, wäre gehacktes. Also, dass du gehacktes Fleisch garst. Ich möchte jetzt nicht von Metz-Sushi reden, echt nicht. Das ist. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Weißt du was, das probieren wir nächstes Mal aus.
Metz-Sushi.
Metz-Sushi. Wir machen also nicht mit Metz, sondern mit Hack.
Ja, aber dann probieren wir auch mit aus. Ich bringe
German-Sushi, ja. Also die Schweinehack, ja, Schweinemett.
Bin ich ja echt mal gespannt. Aber damit Röstzwiebeln außenrum.
Ja, aber hallo. Oder Roten sogar. Rohen,
ja,
Zwiebeln.
Ja. Oh Mann, ey.
Da hast du jetzt was voll.
ja, also Gemüse geht. Gurke finde ich total super.
Ja.
Ich glaube, dann machst du aber auch wirklich das Kerngehäuse raus, weil es einfach zu viel Wasser enthält. Ja. Du willst ja Geschmack dran haben. Das sieht man hier auch ganz gut. Hier ist überall das Kerngehäuse raus. Paprika, auch eine schöne Konsistenz, eine schöne Farbe, auch ein schönes Aroma gerade.
So hält sich in dem Fall auch lange, wegen des hohen Vitamin-C-Gehaltes. Also es bleibt lange knackig, kann man gut vorbereiten.
Ja. Grüne wäre jetzt nicht meine Wahl, die ist mir zu bitter. Je nachdem, wie man darauf steht, kann man das aber auch machen. Habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen, grüne Paprika in Sushi.
Nee, also generell Paprika war mir jetzt neu, aber es funktioniert gut.
Ja, optisch finde ich, macht es auch sehr viel her, weil du wenig knallrote Sachen im Sushi hast. Mhm. Du hast zwar Lachsfarben, ist ja schon so mit das Rötlichste. Mhm. Oder wie wir es hier zum Beispiel haben, hier so Fischeier, die ich übrigens auch nicht toll finde.
Ja, ist auch nicht so meins.
Es mag toll sein, aber die bestimmt nicht. Wir haben ja gerade schon über Frischkäse gesprochen, das sah jetzt so ein bisschen trocken aus, dass ich an Schafskäse denken musste, aber ich glaube, das ist zu... Der beißt, glaube ich, ein bisschen zu sehr.
Ja, das hat ja zu viel, wie sagt man, zu viel Aroma oder zu viel Eigengeschmack. Ja,
der hat so ein Aroma, was wirklich so ein bisschen beißt. Angenehm beißt, was super zur Fleisch
und der Brot hat sicher auch seine Berechtigung, aber nicht in Sushi. Nee. Das wäre zu scharf einfach.
Eine Sour Cream oder so ist wieder zu dünn. Also du brauchst echt schon sowas, was in die Quark-Richtung geht. Aber Quark ist, glaube ich, auch zu trocken dafür, oder?
Ja, und dann vielleicht auch noch zu flüssig. Also so ein Frischkäse, der hat ja seinen eigenen Stand.
Ja.
Du könntest sicher auch andere Sorten, milde Sorten Käse nehmen. Also das würde natürlich von der japanischen Kultur komplett wegführen. Aber wenn wir jetzt schon bei popkulturellen Varianten sind, könnte man sicher auch verschiedene Lieblingskäsesorten da mal mit testen.
Ja. Oder, was bestimmt auch ganz toll ist, wenn du so eine Rolle machst, dass du dann einfach zwei Frischkäsesorten nimmst. Das eine vermengst du Paprikapulver, hatten wir eben schon mal gesagt, hier Paprika passt ja auch, und das andere vielleicht mit Wasabi oder mit Kräutern, dass du etwas Grünes hast und spritzt dann so 4 Bahnen rein, dann hast du nachher wie diese Marmorkekse so diesen Effekt, und wenn du dann in die Mitte noch einen Kern von dann vielleicht einen weißen Fisch machst, kann das bestimmt ziemlich nice aussehen.
Ja, es gibt so kunstvolle Rollen. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das ist auch eine neuere Entwicklung. Da rollen die Leute dann auch mehrere dünne Sushi-Rollen und färben den Reis. Zum Beispiel kann man Kurkuma nehmen, man kann Paprikapulver, wie du eben schon sagtest, und dann vielleicht noch irgendwas Grünes, Spinat oder so, haben mehrere Farben, und dann kann man natürlich, wie du auch meintest, bei den bunten Keksen dann diese Rollen anordnen, zum Beispiel in eine Blumenblütenform und sehr komplexe Strukturen, die man dann im Anschnitt nachher sieht, das dann aus wie eine mehrfarbige Blüte. Muss ich gleich mal gucken, gibt's auch YouTubes zu. Sehr, sehr schicke, aber das ist natürlich dann schon wieder was, wo man sehr viel tüfteln und sehr viel handwerkliches Geschick reinstecken muss. Da kommen wir vielleicht dann in der nächsten Folge nochmal drauf.
In der übernächsten meinst du, wenn wir es dann können.
Genau, wenn wir es dann selber irgendwann mal draus haben.
Aber man kann es auf jeden Fall schon mal bestaunen, ne?
Und
einfach auch mal, Reis und Fisch, was kann man da Geiles raus machen?
Ja, auf jeden Fall. Gemüse wollte ich noch ergänzen, Avocado.
Avocado?
Avocado findet man häufig. Und Karotten habe ich auch schon gesehen in Sushi.
Aber fein geschnitten.
Fein, ne? Sehr dünne Streifen. Das geht. Das Ei, das Omelett hatten wir schon erwähnt. Und ich glaube, damit haben wir schon so eine grobe Übersicht über das, was man so in den gängigen Sushi findet,
gemacht. Ja, Nori-Blatt. Ich habe ja vorhin auch in der Küche gesagt, ich habe aus dem Nori-Blatt, was du mir dagelassen hast, mit dem Wasabi, so eine handgemachte Rolle geformt. Da fand ich es ganz spannend. Da kam das Wasabi-Aroma auch richtig rüber.
Ja.
Das war echt ganz spannend. Da kann man ja auch nochmal was machen. Dann natürlich Körner. Ne? Also wir haben hier ja den dunklen Sesam, wir hatten den hellen Sesam, wo ich wirklich ganz großer Fan von bin bei Sushi ist Sesam. Fisch, Eier, was könnte man noch machen?
Um noch die Reihe, auch wenn wir uns jetzt mit den Begrifflichkeiten nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, Sashimi, sagt dir das was?
Ja, Sashimi ist ja nur der Fisch.
Genau.
Mariniert, ganz scharf angebraten, so dass, ich sag mal, so 2 Millimeter.
Gar nicht mal. Es ist auch der rohe Fisch nur aufgeschnitten.
Warte mal, was ist denn dann? Da gibt's auch noch ein
bisschen. Ja, also ich weiß, was du meinst, aber das ist nicht Sashimi. Sashimi ist wirklich ist ohne Reis und nur der Fisch. Nee, müsste ich jetzt auch nachgucken, aber es gibt dann auch.
Ich habe das nämlich in Bielefeld mal gekocht für eine japanische Gästegruppe.
Ja.
Ich habe mich jetzt mit den Begrifflichkeiten da vertan. Also du nimmst, ich habe Thunfisch genommen, der wird in Sojasauce und mit Frühlingszwiebeln mariniert, dann wird der abgetrocknet und dann wird der auf allen Seiten richtig scharf angebraten.
So dass er aber innen noch roh ist, ne?
Nee, also das ist jetzt ein bisschen untertrieben. Also du hast im Grunde genommen nur so 2-3 Millimeter außen gegart.
Aha.
Du hast wirklich faustgroß den Kern roh.
Mhm.
Das wird dann aufgeschnitten und nicht dünn, wie wir das jetzt bei einem Carpaccio machen würden, sondern doch schon relativ dick.
Mhm.
Das kannst du bei einem Thunfisch aber auch machen, weil die Struktur halt eine andere ist als bei einem Rindfleisch. Bei einem Rindfleisch, da würdest du ja so dran ziehen.
Ja.
Müssen, ne? Das wird zwischen den Zähnen hängen.
Und das würde man vielleicht auch nicht so ganz roh essen wollen. Bei einem Thunfisch geht das noch leichter.
Ja, beim Carpaccio ist es halt,
weil
es so dünn ist, roh, aber nicht dick. Das ist halt unangenehm.
Sehr schön. Habe ich diese Variante auch schon mal mit einer Hülle aus schwarzem Pfeffer gegessen.
Wäre vielleicht hier auch noch grüner Pfeffer möglich, ne? Also zerstoßener, frischer
ja.
grüner Pfeffer.
Wäre natürlich schon sehr pikant, aber...
Du kannst das ja, wie wir das hier bei der Rolle hatten, nur auf einer Seite so ein bisschen machen vielleicht.
Ist eine gute Idee. Vielleicht, also das würde aber wirklich gut zu Rindfleisch passen. Vielleicht wäre so, wenn wir Rinderhack in die Füllung nehmen und dann so eine Spur grüne Pfeffer an der Seite einrollen.
Sehr schön. Da könnte man aber auch wirklich überlegen, dass man Carpaccio nimmt.
Aha.
Und... zwei Rollen macht, also wie hier haben wir ja einmal außen das Nori-Blatt, dann haben wir Reis und dann haben wir innen drin nochmal eine Füllung mit Nori-Blatt, dass wir quasi außen Nori-Blatt, Reis, dann Rinder-Carpaccio und dann drinnen nochmal eine Füllung, da in der Mitte vielleicht der Kern mit grünem Pfeffer, das wäre bestimmt, oder Pfeffer-Mayonnaise, so eine Art.
Ja.
Das wäre bestimmt ziemlich.
Vielleicht sogar Aioli. Wo ich gerade drauf gekommen bin, was auch richtig geil, was ich mir gut vorstellen könnte, weil es gerade Saison hat, Spargel.
Ja, absolut. Ich habe gestern Spargel gekauft, grünen Spargel. Mhm. Aber ich glaube, den müsstest du vorher zumindest blanchieren, dass
ja.
er nicht ganz. Also grünen Spargel kann man ja so essen. Roh ist er dann am besten, wenn du ihn auch fein aufschneidest. Ich glaube nur, dass wenn er roh in Scheiben fein aufgeschnitten hier drin ist, dass du ihn nicht rollen kannst. Ne, wenn du ihn vorgast, kannst du ihn ja länglich schneiden.
Nee, den würde ich tatsächlich schon gegart nehmen. Sogar den grünen auch so blanchieren, dass er zumindest zwar Biss hat noch, aber schön zart ist so. Und man könnte dann tatsächlich auch eine schöne Hollandaise, statt, also die Japaner verwenden viel Mayonnaise, Hollandaise ist ja im Grunde das gleiche mit Butter, könnte ich mir gut vorstellen. Oder dann eben auch einen schönen Schinken mit da rein. Also im Grunde das, was man so auch isst, nur als Sushi-Rolle dann.
Ja, aber den Schinken würde ich dann wirklich ganz fein würfeln. Einfach, dass du diese...
Vielleicht so unter den Reismengen sogar.
Ja.
So kleine Kochschinkenwürfel.
Nee, nicht Kochschinken, sondern wirklich einen westfälischen Schinken. Mhm. Den ganz fein würfeln.
Mhm.
Kochschinken hat ja nicht dieses Aroma wie ein luftgetrockneter oder ein geräucherter Schinken. Den halt ganz fein würfeln, damit du nicht diese Fasern hast, die dir danach zwischen den Zähnen
hängen
bleiben, wenn du abbeißt. Übrigens auch bei Sushi beißt man eigentlich gar nicht ab, ne? Man isst das
wirklich. Genau, man so isst es komplett, ja.
Wir machen einen Sushi-Tag.
Ja, und dann verrückte Sushi
ja.
auch. Da, und dann nehmen wir euch dann mit.
Genau. Schön, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich glaube,
wir müssen mal den Deckel drauf machen. Wir haben jetzt über eine Stunde.
Ja, auch das soll uns nicht hindern. Wenn, dann spielt wirklich die Zeit, die wir zusammen haben, die Bremse. Aber du sagst es schon, es soll es jetzt erstmal gewesen sein. Witzig auch hier fehlt. Das ist Fischblut. Wir haben hier so, die Sojasauce ist mir gerade aufgefallen, ist in so Fischplastik-Dingern. Ich würde das gerne ohne kaufen können, weil ich will diesen Müll nicht und ich esse den
Scheiß.
Also ich möchte wirklich nur das tolle Sushi. Machen wir einen Deckel drauf, schmeißen die Einwegverpackungen weg und hoffen, dass es das bald auch mit Pfandgeschirr gibt. Fände ich geil. So sein eigenes stylisches Sushi-Geschirr.
Ja, gerade bei dem Besten, was wir jetzt hatten, ne, wäre ja schön. Aber es gibt, glaube ich, da wieder der deutsche Gesetzgeber. Selbst wenn du mit einer Tupperdose hingehen würdest, einer klinisch sauberen, darf der das, glaube ich, gar nicht anfassen, ne?
Ja, oder so. Das wäre mir jetzt neu, aber Pfandgeschirr, ich meine, Pfandflaschen gibt's ja auch.
Ja, stimmt.
Ne? Wäre ich stark für. Was ich aber auch ganz nett finde, so bei Sushi, wenn ich mir das angucke, die Nährwerte.
Mhm.
Ja, also auf allen Verpackungen steht hier halt immer drauf, wie viel das hat und 100 Gramm mit 200 Kalorien. Da kann man schon mal 200 Gramm von essen, hat ein nettes Mittagessen.
Mhm.
Mache ich manchmal, wenn ich von der Arbeit komme, dann hole ich mir so eine große Packung. Ich würde mir auch zwei holen, aber das ist mir dann doch zu teuer. Ja. Machen wir Deckel drauf, bevor es schlecht wird. Sushi soll man ja am besten frisch essen. Übrigens, das müssen wir jetzt auch noch sagen. Sushi isst man nicht kalt. Sushi isst man bei Zimmertemperatur.
Mhm.
Aber dadurch, dass wir ja von frischem Fisch reden und Fisch und frisch ist ja immer so kalt, Ja, lagern kalt, aber essen nicht kalt, weil dann kommen gar nicht die ganzen Aromen raus, sondern man isst es wirklich mit Zimmertemperatur und es wird ja auch frisch zubereitet. Die Zutaten allerdings werden ja in einem Sushi-Restaurant schon vorher in den Raum gebracht. Nicht 5 Minuten, sondern schon ein bisschen eher, dass die ein bisschen die Temperatur annehmen können. Damit es einfach überhaupt möglich ist, diese Aromen wahrzunehmen, weil von kaltem Fisch, kaltem Gemüse und kalter Frischkäse, das schmeckt halt nach nichts oder kaum. Mhm. So, ja, jetzt machen wir Deckel drauf.
Kein genau. Durch.
Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich bedanke mich bei euch allen für die moralische und finanzielle Unterstützung, die wir bekommen. Ich habe bis jetzt das eine Headset kaufen können. Ich habe ein ganz, ganz tolles Angebot für unsere alten Headsets bekommen. Das würde ich sehr, sehr gerne wahrnehmen. Es ist momentan aber nicht möglich. Genauso wie die Anschaffung der neuen Hardware noch nicht möglich ist. Da können wir einfach noch Unterstützung gebrauchen und die Kosten sind einfach zu hoch, dass ich das privat jetzt stemmen kann und möchte. Solange das geht, nehmen wir mit der alten Hardware, die wir hier haben, auf. Aber wenn die dann halt kaputt ist, dann müssen wir auf meine ganz alte zurückgreifen. Das ist ein Zoom H2. Das gibt ordentlich Hall. Da können wir nämlich leider keine Headsets anschließen. Da habe ich nicht die nötige Hardware für. Deshalb, wer uns unterstützen möchte, auch in den Shownotes einen Link. Ansonsten geht auf kulinarikast.de, da erfahrt ihr alles Weitere. Ansonsten, Kommentare sind uns sehr willkommen und das letzte Wort hat heute der Reis, oder? Nein, der Kai.
Ja, ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Sushi viele von euch schon lange interessiert hat und einige schon viel darüber gelesen haben oder auch schon andere Dinge ausprobiert haben. Von daher kontaktiert uns auf Kulinarikast, auf Twitter, auf im Kommentarbereich des Blogs oder ja, wo sonst? Also
auf allen sozialen Kanälen. Ich hasse es, wenn ihr auf allen sozialen Kanälen wie Facebook, Twitter, ja, was denn sonst? Also ja. Erreicht uns auf kulinarikast.de und wenn es nicht anders geht, halt auch auf Twitter, aber ich bin nicht
auf Facebook. Auf jeden Fall sind wir gespannt auf euer Feedback, eure Ergänzung, eure Korrekturen unserer kleinen, unseres Halbwissens.
Ja.
Und freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss.
Bis dahin und Gott, euch was Schönes. Jetzt darfst du, guck mal, ich habe gerade noch ausgefunden, diese Holz-Sushi-Dinger, ne? Die sind ja nicht dumm konstruiert. Siehst du diesen Ring im Holz?
Ja.
Da ist ein Feststückklötzchen.
Ja klar, dass du es nicht rausrupfst. Sonst ist es ja super sinnlos.
Für ein Scheiß.
Es ist sinnlos, aber dann wäre es super duper sinnos.
Ja, es ist sinnlos mit einem Clou.
Ja, also...